Stellt euch vor, ihr kommt morgens in die Schule, wollt gerade die Klassenzimmertür aufschließen und da stürmen schon drei Eltern auf euch zu. Haben Sie das gelesen? Der WhatsApp-Verlauf wird euch unter die Nase gehalten. Die Eltern haben diskutiert, gestritten, sich empört über einen Vorfall auf dem Schulhof, von dem ihr gar nichts wisst. Oder ihr seid Eltern. Euer Handy hat den ganzen Abend nicht aufgehört zu klingeln. 47 Nachrichten in der Klassen-WhatsApp-Gruppe. Oder euer Kind kommt nach Hause, weint und erzählt von einem Vorfall auf dem Schulhof. Und ihr greift empört sofort zum Handy. Ein Vorfall. Und plötzlich hat jeder eine Meinung. Social Media war als Brücke gedacht. Aber manchmal wird daraus eine Kampfarena. Und die Schule steht mittendrin. Hallo und herzlich willkommen bei Die Macht der Schule, dem Podcast für Bildungsgerechtigkeit und Demokratie. Mein Name ist Rosetta und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das viele aus dem Schulalltag kennen: die Kommunikation in WhatsApp-Gruppen und sozialen Medien innerhalb einer Klasse. Elternchats, Klassenchats. Aber die Frage ist, wie gelingt gute Kommunikation eigentlich und warum eskalieren sie so oft? Mein Gast ist heute Markus Sänger. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte in Mainz und Umgebung und gibt uns Einblick in genau diese Fragen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Ja, hallo. Ich freue mich auch total.
Herr Sänger, Sie sind bei der AGE, der Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte in Mainz. Wie kamen Sie eigentlich zur Elternarbeit? Was war Ihre Motivation?
Das ist ganz interessant. Es ging eigentlich los in der Grundschule. Da habe ich einen Förderverein gehabt für eine betreuende Grundschule. Und die Interaktion war eigentlich total gut und alles war super schön. Aber nach und nach habe ich gemerkt, irgendwie so mit Bildungsgerechtigkeit, und da sind Herausforderungen. Also die sind mir gar nicht negativ in der Grundschule aufgefallen, gar nicht. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwas musst du doch machen. Was hast du denn eigentlich für Einflussmöglichkeiten? Und bin dann voll engagiert in der weiterführenden Schule direkt in den Schulelternbeirat reingegangen und habe auch direkt gedacht, komm, lass uns mal was rocken. Ja, jetzt bin ich im Schulelternbeirat, jetzt kriegen wir mal richtig was auf die Kette. Genau, und dann habe ich gemerkt, naja, so einfach ist es dann auch nicht. Wir haben zwar als Schulelternbeirat Beteiligungsformate, aber halt nur Beteiligungsformate. Man kann nicht wirklich sagen, nee, das finde ich jetzt echt ziemlich blöde. Oder das finde ich total toll, lass uns das irgendwie wirklich richtig umsetzen. Man muss immer viele Kompromisse schließen und viele Menschen davon überzeugen, dass die Idee gut ist. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, wenn man so in den Schulelternbeirat gewählt wird, gut, wir haben jetzt bei mir in dem Gymnasium, in dem ich Schulelternbeirat bin, eine relativ rege Elternbeteiligung. Aber man neigt als Elternteil immer dazu, so ein bisschen auch seine Position selber und die Position seiner Kinder mitzuvertreten. Ich bemühe mich, dass ich das nicht mache. Meine Kinder sagen immer, Papa, du bist doch im Schulelternbeirat, jetzt tu mal was für mich. Und dann sage ich, nee, du, das ist nicht mein Job. Ich bin im Schulelternbeirat, damit ich die Schulgesellschaft, das Schulklima in einen Weg bringe, wo alle Menschen gut miteinander leben können. Und das zu verkaufen, ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das gelingt mir zumindest ganz gut. Und Netzwerke sind da natürlich immer sehr hilfreich. So war meine erste Zeit dann im Schulelternbeirat. Nach einem halben Jahr bin ich dann als Vertreter des Sprechers, der Sprecherin, dann für mich eigentlich ganz ungeplant in die Sprecherrolle gefallen, weil doch durch Zufall die Dame eine Tochter hatte, die Abitur geschrieben hat, was ja völlig unvorhersehbar für mich gewesen ist. Deshalb auch so ein paar Überraschungen, die einem dann kommen. Genau, dann habe ich den Vorsitz von dem Schulelternbeirat übernommen. Und da war es dann tatsächlich ganz angenehm, wenn man mit der Schulleitung tatsächlich auch so eine persönliche Ebene findet und vor allen Dingen eine vertrauensvolle Ebene findet. Viele Menschen denken immer, wenn der SEB sich dann einmischt oder sowas, oh, jetzt gibt's irgendwie Ärger oder sonst irgendwas oder es gibt böse Presse oder sonst in dieser Richtung etwas. Und da muss man oftmals sehr viel Vertrauen aufbauen. Und dann funktioniert es eigentlich auch relativ gut. Man hat halt keinen Durchsetzungsanspruch. Wenn wir das Schulgesetz angucken, dann haben wir meistens eine Benehmensphase. Das heißt, auf gut Deutsch, man hört auf das, was der Schulelternbeirat an Meinung postuliert. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Meinung in irgendeiner Form in den Prozess eingebunden werden muss. Und das ist halt ein bisschen schade. Ich denke, dass da von beiden Seiten auf Landesebene vielleicht auch ein bisschen mehr Kompromiss und Kooperation mit den drei Bildungspartnern, das ist ja einmal die Schule, die Eltern und die Schüler, als diese drei großen Säulen, die partnerschaftlich für den Bildungserfolg unserer jungen Gesellschaft verantwortlich sind.
Sprechen wir nun über Ihre Tätigkeit bei der AGE.
Ja.
Ich habe recherchiert und festgestellt, dass Sie seit 2018 schon 17 Demonstrationen organisiert haben. Mhm. Was waren denn da Ihre Hauptforderungen?
Ja, also unsere Hauptforderungen haben sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Gestartet sind wir mit Aufmerksamkeit machen, dass wir ein Defizit bekommen, was fachlichen Unterricht im naturwissenschaftlichen Kontext betrifft, also MINT, dass wir einfach dort ein Defizit hatten. Wir sind mit MINT gestartet und finden uns jetzt auch schon in den Sprachen, in den künstlerischen Fächern, dass wir dort einfach ein Defizit sehen, weil die Klassengrößen zu groß sind, um sie mit einem Lehrer innerlich zu differenzieren. Das kann man einfach nicht innerhalb von 45 oder 90 Minuten schaffen, eine heterogene Gruppe von 30 SchülerInnen entsprechend intrinsisch zu differenzieren. Die kriegen sie einfach mit dem Personalschlüssel 1:30 nicht entsprechend versorgt. Jetzt kommen natürlich viele Menschen und sagen, okay, ja, das fängt ja schon in der Grundschule an. Ja, das fängt in der Grundschule an, dann gar keine Frage. Da wird die Basis gesetzt für das Miteinander und für das Lernen zu lernen. Also nicht lernen, lernen in dem Sinne, ich setze mich dahin und lerne Vokabeln, sondern um die eigenen Möglichkeiten herauszufinden, wie man sich weiterentwickelt. Genau damit haben wir angefangen mit MINT und haben uns dann immer weiter darauf fokussiert, dass wir zu wenig pädagogische Fachkräfte in den Schulen haben. Wir haben zu wenig Schulsozialarbeiterinnen in Rheinland-Pfalz. Wissenschaftliche Belegungen, die sagen, für Schulsozialarbeit brauchen wir einen Schlüssel von 1:150 SchülerInnen, damit wir adäquat sozial den Menschen helfen können. Und vor allen Dingen das Mitbestimmungsrecht von SchülerInnen ganz klar zu fordern und zu sagen, hey, wenn wir Beziehungen aufbauen müssen, und das müssen wir, weil Lernen geht nicht ohne Beziehung. Na, selbst meine Oma hatte eine gewisse Beziehung zu ihrem Lehrer, auch wenn die vielleicht nicht immer ganz spannungsfrei gewesen ist, aber es gab eine Beziehung. Und es gab eine Beziehung, die ein Lernen ermöglicht hat. Und wenn wir das jetzt in den aktuellen Kontext sehen, ist die Gruppe nur scheinbar homogener, als wir eine allgemeinbildende Schule zu den Zeiten meiner Oma gesehen haben.
Herr Sänger, kommen wir zu einem Thema, das im Schulalltag immer wieder für Konflikte sorgt, die Kommunikation. Es gibt auch kaum noch eine Klasse ohne Eltern oder Klassenchats, also Gruppen, in denen Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern miteinander kommunizieren, meist über WhatsApp. Und da erleben wir ja auch, dass Situationen eskalieren können. Kommen Eltern eigentlich zu Ihnen mit solchen Erfahrungen und sagen, Wir brauchen irgendwie eine andere Form der Kommunikation. Anders geht es nicht mehr.
Nein, es kommen nicht die Eltern hin und sagen, wir brauchen eine andere Kommunikation als ein WhatsApp-Chat. Das kommt nicht. Das ist, wenn dann innerhalb eines Gespräches, dass wir gucken, wo das Problem vielleicht liegt, ne? Aber einzelne Klassenchats, die kommen nicht auf die Ebene von der Mainzer Schulelternvertretung für weiterführende Schulen, das nicht. Aber ich nehme das ähnlich wahr wie Sie. Ich würde aber ergänzen wollen, dass diese WhatsApp-Chats ja eine Kompensation vollziehen, nämlich die Kompensation von fehlender Kommunikation. Wenn man sich one-on-one oder auch in einer Gruppe von 20 Menschen in einem Raum bewegen würde, würde man viele Dinge, die so in den WhatsApp-Chat reinkommen, vielleicht gar nicht so formulieren. Einfach weil man merkt, dass ein Mensch gegenübersteht. Aber das ist ja eine Form der Kommunikation, die wir lernen müssen. Ich glaube, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, indem wir sagen, okay, lass uns analog treffen und lass uns anrufen, sondern wir müssen damit arbeiten. Wir müssen uns selbst ein Awareness, auch den Eltern gegenüber, ein Awareness aufbauen. Und da finde ich es ganz interessant, wenn auch von der schulischen Seite her im ersten Elternabend dieses Thema ganz klar adressiert wird. Also nicht das Thema, ey, wollt ihr einen Klassenchat, einen Elternchat haben oder nicht? Dann schreibt mal bitte eure Telefonnummer hier auf die Liste. Ich füge euch dann alle in die WhatsApp-Gruppe hinzu. Sondern auch die Einladung an die Eltern explizit rausgeht, sich mal mit dem Thema Social Media zu beschäftigen. Denn viele denken Social Media, hey, das ist Insta, das ist Twitter und das ist Facebook für die etwas Älteren. Nein, Social Media fängt schon im Chat auf dem Handy an. Und die Verhaltensweisen und die Dinge, die kommuniziert werden, die sind halt einfach auf einem etwas anderen Level, zumal sie ja auch zum Beispiel, wenn sie etwas missgelungen ist, einfach mit einem Screenshot dokumentiert und verteilt werden kann und gesagt werden kann, guck mal hier, was hat denn der Markus da wieder erzählt?
Es wäre ja auch wichtig, Regeln aufzusetzen, oder? Ich habe das selbst erlebt. Wenn ein Kind wegen Verhaltensauffälligkeiten abgeholt werden musste und die Eltern dann kamen, habe ich sie direkt zu einem Gespräch am nächsten Tag eingeladen. Mir war wichtig, dass das Kind gemeinsam mit den Eltern Zeit hat, die Situation zu reflektieren und dass wir nicht in einer emotional aufgeladenen Situation sprechen. Mhm. Und das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Die Eltern haben gemerkt, es geht uns nicht um Strafe, sondern darum, gemeinsam zu klären, was passiert ist und wie es weitergeht. Diese 24 Stunden dazwischen waren entscheidend. Und genau das fehlt in diesen Chatgruppen einfach. Das Kind kommt nach Hause, erzählt etwas und sofort wird geschrieben. Diese Pause, die man für einen guten Dialog braucht, gibt es da einfach nicht. Dabei kennen wir das alle. Man schläft eine Nacht drüber und am nächsten Tag sieht man alles ganz anders. Deshalb glaube ich, dass wir hier klare Regeln brauchen. Ich glaube, nur so kann man lernen, anders miteinander zu kommunizieren.
Ja, also ich verstehe den Punkt, den Sie gemacht haben. Ich würde den Zugang ein bisschen anders wählen wollen, gerne. Also ich habe es eben ja nochmal angesprochen gehabt, dass man der erste Elternabend in der weiterführenden Schule ist meistens mit allen Eltern besetzt. Beim zweiten kommen nur noch 2/3. Und wenn Sie im 5. Elternabend sind, haben Sie nachher nur noch 10 Menschen in dem Elternabend da sitzen. Das heißt, ich denke, man muss, gerade weil Kommunikation so wichtig ist, den ersten Elternabend nutzen. Und da erreichen wir noch die Menschen alle oder nahezu alle. Und ich würde weniger mit Reglements gerne arbeiten. Ich würde die Menschen einladen, an einem Training von Seiten der Schule angeboten. Das, was wir auch mit unseren 6-7-Klässlern vielleicht auch in der einen oder anderen Schule schon mit den 5-Klässlern machen. Wie verhalte ich mich bei Social Media? Welche Konsequenzen habe ich bei Social Media? Und unter anderem vielleicht auch zu formulieren, dass das, was mein Kind in dem WhatsApp-Chat schreibt, solange es noch nicht 18 ist. Tatsächlich auch auf mich persönlich, wenn es beleidigend ist, rechtlich zurückfallen kann. Und ein Teil, und das ist das, was ich, das ist mein Lifehack für Social Media, bevor du auf Senden drückst, zähle rückwärts von 10.
Das wäre doch ein ganz guter Ansatz, solche Beispiele gleich am ersten Elternabend anzusprechen. Ich bin mir sicher, viele Eltern kennen diese Situation schon aus der Grundschule, aber vielleicht hat es noch nie jemand so deutlich formuliert. Denn das Problem ist, was einmal geschrieben ist, bleibt stehen. Auch wenn man es später löscht. Die anderen haben es längst gelesen.
Ja, also wie gesagt, ich würde das weniger als Regel, sondern als Kommunikationsvorschlag machen. Und man kann das ja auch gerne in Signal oben in die Elterngruppe reinschreiben. Bitte, bevor du auf Senden drückst, zähle rückwärts von 10.
Ich muss ehrlich sagen, das wäre mir zu soft. Es muss klar sein, wir gehen respektvoll miteinander um, wir beleidigen uns nicht, wir kommunizieren auf Augenhöhe. Und das sollte man so auch benennen, als klare Regeln. Das klingt vielleicht hart, aber ich glaube, das ist am Ende hilfreicher als nur Empfehlungen.
Nee, das klingt gar nicht hart. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Das Spannungsfeld, in dem wir jetzt allerdings arbeiten, ist ja, dass wir nicht mehr nur in der Schule arbeiten, sondern wo werden die Nachrichten geschrieben? Die Nachrichten werden abends am Abendbrottisch geschrieben, zwischen der Käsescheibe und der Wurstscheibe oder dem veganen Aufstrich. Da wird die Nachricht geschrieben, wird auf Senden gedrückt und dann ist sie im Universum vorhanden. Ich finde diese Regelungen in den Schulen wichtig und da müssen es auch Regeln sein, ganz klar, weil Menschen auch in einem gewissen Maß ein geregeltes Umfeld brauchen. Ja, nur mit, jeder macht das, was er will, wann er will und wo er will, das funktioniert nicht. Man muss auf das Individuum eingehen, ja, auf alle Fälle, aber man muss Rails haben in dem Spektrum, in dem das geht. Das ist ja in unserer Gesellschaft genauso. Wir haben Regeln, unsere Gesetze, in denen wir uns konform verhalten müssen und wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir Repressionen und das ist auch gut so, weil diese Regeln uns ja ein Spektrum eröffnen, in dem wir uns verhalten können. Ich glaube aber, dass dieses Wort Regeln oder Einschränkungen in den Kommunikationskanälen der Eltern sehr schwierig ist umzusetzen. Und ich glaube auch, dass es, dass man Menschen motivieren muss, zu sagen, ey, jetzt hier in dem Chat ist meine Wohlfühlphase überschritten worden. Ich erinnere nochmal gerne an unsere Vereinbarung, dass wir nicht beleidigend sind und dass wir, bevor wir eine Nachricht absenden, 10 Sekunden warten.
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, E-Mails zu schreiben, also nicht gleich an eine ganze Gruppe. Wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, hey, der, sagen wir mal, Peter hat mich getreten, würde man das wirklich dann in eine Chatgruppe schreiben? Oder wäre es da nicht sinnvoll, direkt die betroffene Person bzw. die Eltern anzuschreiben oder ganz einfach zum Telefon zu greifen? Was meinen Sie?
Also wenn Sie mich persönlich fragen, wäre mein Weg, immer mal zum Telefon zu greifen. Wenn Sie meinen Erfahrungshorizont befragen, dann kann das durchaus schon mal sein, dass die eine oder andere Nachricht in solchen Klassenchats auftaucht. Nach dem Motto, der Klaus hat dem Peter ein neues Design auf der Jacke verschafft mit einem Edding, den er irgendwo gefunden hat. Das ist, glaube ich, so, dass das nicht zu verhindern ist. Aber ich persönlich würde vorschlagen, dass solche Kommunikation auf der One-on-One oder gerne auch im Sechs-Augen-Gespräch mit einer moderierenden Person kommuniziert werden sollten.
Wenn nur ein einzelnes Kind betroffen ist, kann doch nicht die ganze Klasse informiert werden. Denn hinter der Klasse stecken ja auch die Eltern, also die Familie. Damit wird dieses Kind ja ganz schnell diskreditiert. Zumal man meist nur die eigene Perspektive kennt. Die Folge sind tatsächlich ziemlich heftige Konflikte zwischen den Eltern, das habe ich schon erlebt. Die eine Seite ist empört, weil ihr Kind etwas erzählt hat, die andere, weil ihr Kind eine ganz andere Geschichte geschildert hat. So entsteht wirklich ganz schnell Verfeindungen. Gleichzeitig möchte man ja auch eigentlich die Gemeinschaft aufbauen, Elternabende so gestalten oder gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Und das gelingt nicht, wenn solche Konflikte vorher in diesen Chatgruppen eskalieren. Das ist wie Benzin ins Feuer.
Ja, also es ist von Herausforderungen gespickt. So eine Elterngruppe, genauso wie so eine Klassenchatgruppe, sehr von Herausforderungen gespickt ist. Und für die LehrerInnen ist es natürlich dann immer schwierig, dann zu interagieren, wenn diese Herausforderungen in das tatsächliche Schulleben reinschwappen, und das tun sie immanent. Und auch so, dass man sie auch nur sehr schwer moderieren kann, auch als pädagogische Fachkraft sehr schwer moderieren kann, weil einfach historisch schon ganz viel, ich nenne es immer Porzellan, zerschlagen worden ist und Emotionen geprimed worden sind, die einfach in den Menschen, in den Partnern und in den beteiligten Menschen, nämlich dem Freundeskreis, weil niemand ist ja ohne Position dann in diesem Klassenchat, ganz schwer zu bearbeiten ist.
Und wie könnte man das aus Ihrer Sicht besser lösen?
Ich würde den Eltern und den Schülern eine Kommunikationsplattform gerne anbieten. Und zwar eine Kommunikationsplattform, die außerhalb von WhatsApp, Signal, Threema und wie sie alle heißen, läuft. Teilweise haben die Schulen diese Kommunikationsformen schon, Messenger-Formen innerhalb der Schule. Warum? Weil sie dann nicht den Weg in das Private nehmen, sondern sie nehmen aktiv mit einem Tool der Schule an der Kommunikation statt. Und dann kann ich auch wieder sagen, okay, ich habe den Weg nicht ins Private genommen. Jetzt kann ich hier auch ganz klar sagen, das sind unsere Rails, das sind unsere Bereiche, in denen wir arbeiten. Wir möchten keine Beleidigungen da drin haben. Wir möchten keine komischen Bilder da drin haben. Ich meine, über das Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Anatomisches Material in WhatsApp-Gruppen. Das, finde ich, ist ein ganz sinnvoller Ansatz, der allerdings dadurch beschränkt ist, dass in vielen Schulen die EDV-Infrastruktur von Lehrkräften betreut wird. Und das ist was, was eigentlich nicht geht. Ich meine, jeder kennt es, der Physik- und Mathelehrer an der weiterführenden Schule, der dadurch, dass er Physik und Mathe studiert hat, auch noch die ehrenvolle Aufgabe der Administration der Serverfarm bekommen hat, weil wir Germanisten und Künstler ja dazu überhaupt nicht in der Lage sind. Aber mal ganz im Ernst, auch der ist nicht dazu in der Lage, das zu machen. Und da brauchen wir einfach, das habe ich mit der ARGE-SEB und auch im Landesschulelternbeirat kommuniziert, einen EDV-Hausmeister an der Schule.
Das würde viele dieser Kommunikationswege tatsächlich ersetzen und letztendlich ja auch die Lehrkräfte entlasten, auf jeden Fall. Ich frage mich trotzdem, warum man Kommunikation nicht stärker auf E-Mail beschränken sollte. Das wäre zwar nicht ganz so schnell wie in eine WhatsApp-Gruppe zu schreiben, würde aber tatsächlich helfen, Eskalation zu vermeiden.
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Und dann merke ich dann wieder, dass es vielleicht doch einfacher für mich ist, wenn ich eine größere Menge an Menschen erreichen möchte, dass ich denen einfach eine Nachricht schicke, anstelle, dass ich die altbewährte Telefonkette in Anspruch nehme, wo jeder dann zwei Menschen anruft. Ich glaube, das ist einfach ein sehr schnelles und in Good Intent auch gutes Kommunikationsmittel, wenn man Menschen schnell erreichen möchte. Allerdings ist es halt auch die Gefahr, dass es sehr niederschwellig ist und dass man einfach mal schnell emotionale Botschaften dort drin verschickt. Aber das kennen wir alle. Ja, es ist ja nicht nur WhatsApp, es ist ja jeder Messenger, der da irgendwie drin ist, der hat da die gleiche Problemstellung. Ja, es hat auch den Vorteil, dass sie tatsächlich alle Menschen erreichen, weil gegen E-Mail spricht ja nichts. Aber ich kenne in meinem Kreis zum Beispiel ganz viele Menschen, die sagen, nein, WhatsApp kommt mir aus Datenschutzgründen nicht auf mein Telefon. Die sind natürlich bei WhatsApp dann gleich draußen. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die eine ganze, ganze lange Zeit einfach gesagt haben, nein, wenn du was von mir willst, dann ruf mich halt an. Und wenn du mich nicht anrufst oder mir keine E-Mail schreibst, dann willst du nichts von mir.
Könnte man das nicht strukturierter lösen? Ich meine, wenn man zum Beispiel die Kommunikation einfach bündelt, zum Beispiel über die Klassenelternsprecherin oder den Klassenelternsprecher, die das dann einfach weiterleiten, wäre das nicht auch ein Weg?
Ja, natürlich können sie das machen, aber ich finde, sie haben dabei einen Single Point of Failure. Also wenn ich mir jetzt einfach mal Nachrichten, die ich als SEB kommuniziere an meine KESS, als Klassenelternsprecher, dann muss ich leider davon ausgehen, dass mindestens 40% der Nachrichten, die ich an die KESS geschrieben habe, nicht bei den Eltern ankommen, aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja, ich kenne das von Briefen, die wir an Eltern geschrieben haben, die wochenlang im Ranzen des Kindes lagen und die Eltern dann im Elterngespräch sagten, wir wissen davon überhaupt nichts, wir haben nie was bekommen. Dann gehen sie nach Hause, schauen mal in den Ranzen des Kindes und stellen fest, oh, da liegt er ja.
Genau, das ist bei dem Kind vielleicht Dusseligkeit unter Umständen, vielleicht aber auch absichtliche Dusseligkeit, je nachdem, was in dem Brief drinne gestanden hat. Aber diese Filterfunktion, die Klassenelternsprecher gerne wahrnehmen, das ist ein bisschen schwieriger. Ich könnte mir eher sowas vorstellen, dass es einen E-Mail-Verteiler für jede Klasse gibt von Seiten der Schule, in dem die Eltern E-Mail-Adressen von Seiten der Schule eingetragen werden und der quasi als Multiplikator dient. Also wenn ich jetzt als Schulelternsprecher sage, ich möchte die Klassenstufe 8 anschreiben mit einer besonderen Nachricht, weil das Praktikum, was in der 8. Klasse jetzt ansteht, weil ich da irgendwelche Nachrichten kommunizieren möchte, dann wäre es ganz gut, wenn wir einen dezidierten Verteiler für jede Klasse haben. Dann schreibe ich oben in meine E-Mail-Adresse rein, an die E-Mail-Adressen der Klassen 8a, b, c, d, e, f, g, schreibe meine E-Mail und bin sicher, dass alle Menschen, die ich erreichen wollte, erreicht worden sind. Das entlastet die Klassenelternsprecher einmal davon, einen eigenen E-Mail-Verteiler aufzusetzen, der vielleicht auch datenschutzkonform unter Umständen vielleicht ein bisschen schwieriger zu handeln ist, als wenn diese E-Mail-Adressen die Schule gar nicht verlassen und der SEB als Teil der Schule ja selbst die E-Mail-Adressen gar nicht kennt, sondern einfach nur an einen Verteiler rüberschickt und sagt, okay, so erreiche ich euch. Und das Gleiche gilt ja dann auch im Umkehrschluss für die Eltern. Und dann kann man das ja so gestalten, dass man regelbasiert Senderechte gibt, dass ich quasi als Elternteil der Klasse 8a nicht den Verteiler der Klasse 8c ansprechen kann, aber sehr wohl die Klasse 8a ansprechen kann. Und der Stufenleiter von Seiten der Lehrer natürlich alle Klassen in seiner Stufe ansprechen kann und die Schulleitung halt dann schlussendlich auch das Recht hat oder die Möglichkeit hat, alle zu erreichen. Und das würde halt sehr viel Komplexität auch datenschutzkonformmäßig rausnehmen.
Das, was Sie vorgeschlagen haben, finde ich wirklich eine gute Lösung. Vor allem für die offizielle Kommunikation, also vom Schulelternbeirat an die Eltern oder von der Schulleitung an die Eltern. Und für die Kommunikation untereinander haben die Eltern ja sowieso ihre E-Mail-Adressen oder eben diese Klassenchats. Aber dann müssen ganz klare Regeln vorgegeben werden. Herr Sänger, meine letzte Frage. Was wünschen Sie sich noch in Bezug auf Ihre Arbeit bei der AGE?
Ich würde mir noch viel mehr Eltern wünschen, die aktiv ihre Sichtweise mit reinbringen. Wir haben im Moment von allen weiterführenden Schulen einen Menschen aus dem Schulelternbeirat bei uns drin. Aber für mich endet das eigentlich nicht beim Schulelternbeirat, sondern ich würde mich einfach freuen, wenn wir marginalisierte Gruppen gerne mit aufnehmen. Also da rede ich jetzt von zum Beispiel Eltern mit queeren Hintergrund oder queeren SchülerInnen. Da rede ich von Migrationshintergrund. Da höre ich mir auch gerne Menschen an, die Fluchtgeschichten haben, weil das einfach wichtige Punkte sind, wie wir unsere Schulgesellschaft gestalten. Ich selber als AGSEB bin ja im rheinland-pfälzischen Schulgesetz nirgendwo verortet. Das ist übrigens auch ein großer Unterschied zu Hessen. In Hessen gibt es nämlich Stadtelternvertretungen, die gibt es in Rheinland-Pfalz nicht. In Rheinland-Pfalz gibt es den Landeselternbeirat, den Regionalelternbeirat, den Schulelternbeirat. Punkt. Und ich würde mir wünschen, dass es diese regionale Vernetzung auf Schulträgerebene viel stärker gibt, weil Schule besteht ja von staatlicher Seite aus dem kommunalen und aus dem landespolitischen Träger. Und der kommunale Träger hat einen signifikanten Einfluss auf Schule. Und da gehört eigentlich eine ebenbürtige Kommunikation mit, die unabhängig davon ist, welche Person jetzt gerade verantwortlich bei dem kommunalen Träger ist.
Herr Sänger, vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Zeit. Wir haben heute in unserem Gespräch gemerkt, dass es noch so viele Themen rund um Elternbeteiligung gibt, die wir hier gar nicht alle ansprechen konnten. Deshalb hoffe ich, Herr Sänger, dass es nicht unser letztes Gespräch war und wir einige dieser Punkte in Zukunft nochmal vertiefen können. Vielen Dank für Ihre Expertise, gerade in diesen herausfordernden Zeiten.
Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Lieben, lieben Dank. Und Schule ist ein Gesellschaftsfaktor, denn wo, wenn nicht in der Schule, können wir unsere Gesellschaft gestalten? Und das ist so ein bisschen die Flagge, unter der ich segel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Eltern suchen Wege, miteinander zu kommunizieren. Aber oft fehlen klare Strukturen. Und genau da wird es schwierig. Kommunikation ist kein technisches Problem. Sie entscheidet darüber, ob Zusammenarbeit gelingt oder ob sie scheitert. Es geht um Respekt, es geht um klare Regeln und es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. In den kommenden Folgen spreche ich weiter mit Herrn Sänger und weiter über das Thema Elternbeteiligung, über Migration, über Inklusion und über die Frage, wie gestalten wir Schule gemeinsam. Wenn ihr Gedanken oder Erfahrungen dazu habt, schreibt mir gerne. Ich freue mich über Rückmeldung. Bis bald.